Eine zweite Haut fürs Essen, wie unser Obst durch die Wechseljahre kommt und wie wir dabei die Müllberge kleiner machen. Die Kettenreaktion.
Wer bin ich? Noch nicht, noch nicht, noch nicht, immer noch nicht, zu spät.
Hey, weiß ich, du bist eine Avocado.
Ja, genau. Sehr, sehr lecker, aber leider selten genau richtig reif. Wer kennt es nicht? Gestern habe ich auch erst wieder die Hälfte von einer wegschmeißen müssen, weil die dann braun ist und nicht.
Ja, und das ist richtig doof. Ja. Denn wenn man bedenkt, wie viel Wasser, wie viel Fläche, wie viel Arbeit, wie viel Chemie, wie viel Energie bei der Produktion so einer einzigen Avocado benötigt wird, Mann, das ist ein riesen Ökoproblem. Wir reden hier natürlich über Lebensmittelverschwendung. Und die unglaubliche Zahl, ich kenne sie schon seit Jahren und ich kann es immer noch nicht fassen. Ein Drittel aller Nahrungsmittel, die auf der Welt produziert werden, vergammeln einfach, werden weggeschmissen und landen nie auf irgendeinem Teller. Ein Drittel.
Das ist wirklich verrückt. Darum geht's heute bei uns um Food Waste und zwar weltweit, aber auch bei uns in Deutschland. Da gibt's ein paar schlechte, aber auch ein paar sehr gute Nachrichten. Wir reden darüber, wie wir diesen Müllberg vielleicht verkleinern können, wie wir ein bisschen was von diesem Müllberg vermeiden könnten und was jeder Einzelne tun kann. Und da gibt's eben auch ein paar neue Technologien, die wir euch vorstellen wollen, dass man Lebensmittel zum Beispiel länger haltbar machen kann durch sogenannte Coatings. Das ist wie so eine zweite lebensverlängernde Haut.
Ein Überzieher für die Banane.
Ja, genau.
Entschuldigung, ich konnte nicht anders. Okay, und wir nehmen euch außerdem mit in die Friedrichstraße nach Berlin, wo Sabine und ich ein ziemlich verrücktes, sehr großes Experiment gemacht haben, zusammen mit dem WWF, der großen Umweltschutzorganisation. Hier ist die Kettenreaktion, euer Wissenschaftspodcast, der euch erklärt, wie in der Natur und in der Wissenschaft alles mit allem zusammenhängt. Ich bin Dirk Steffens.
Und ich Sabine Steffens. Und ihr seid die besten Hörer, weil ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns so, dass ihr zuhört. Vielen, vielen Dank. Übrigens.
Und Hörerinnen natürlich auch.
Natürlich, ja. Wir nähern uns der 500.000 Downloads und das haben wir euch zu verdanken. Aber da müssen wir mal einen Korken knallen lassen in der nächsten Folge, glaube ich, wenn es soweit ist. Vielen, vielen Dank auch für euer tolles Feedback. Wir freuen uns immer sehr über eure Kommentare und da kommen auch immer mehr gute Ideen rein und manche werden wir direkt aufgreifen in einer der nächsten Folgen.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel hat eine Hörerin vorgeschlagen, wir sollen mal was über so mega Aufforstungsprojekte wie die Great Green Wall machen.
Na, in
wie
China.
Die Sahara. Nee, das ist das Projekt in Afrika, wo die Sahara.
Da gibt's auch eins, das stimmt. Die China hat das an der Taklamakan-Wüste, genau.
Gemacht worden, ja. Also finde ich super Thema. Vielen Dank dafür. Weiter so.
So, nach der ersten irren Zahl, ein Drittel aller Lebensmittel werden einfach weggeworfen, jetzt die zweite irre Zahl. Wäre die Lebensmittelverschwendung ein Land, also zum Beispiel die Bundesrepublik Lebensmittelverschwendung, dann wäre diese Republik der drittgrößte Treibhausgasemittent der Welt.
Das
unglaublich.
Ist wirklich verrückt, aber das musst du jetzt nochmal genauer erklären?
Naja, überleg mal, es werden pro Jahr über 1 Milliarde Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Und die Landwirtschaft, wir haben es ja schon ganz, ganz oft gesagt, ist im Grunde ja die größte ökologische Herausforderung von allem. Also die Frage, wie unsere Lebensmittel produziert werden. Und 8-10% der globalen CO2-Emissionen entstehen durch das Wegwerfen von Lebensmitteln, die man eigentlich essen könnte. Ist das nicht verrückt? Bis zu 10% von unserem globalen Klimaproblem entsteht nur dadurch, dass wir Lebensmittel wegwerfen. Das ist global wirklich ein ganz enormer Faktor. Ein großer Teil der gesamten Agrarfläche auf diesem Planeten produziert einfach nur für die Tonne. In Deutschland in Zahlen 11 Millionen Tonnen pro Jahr. Oder umgerechnet 2,6 Millionen Hektar werden einfach für nichts beackert, bedüngt, befahren und was weiß ich noch.
Das ist, damit ihr euch das besser vorstellen könnt, 10-mal so viel Fläche wie das gesamte Saarland.
Ja, das Saarland in die Tonne, sagst du im Grunde 10-mal, aber das meinen wir natürlich nicht. Wir sind große Saarland-Fans, nicht, dass das falsch verstanden wird. Also Landwirtschaft und die intensive Produktion unserer Nahrungsmittel ist für ganz viele Probleme verantwortlich, ne Sabine?
Haben wir euch ja schon oft erklärt in mehreren Kettenreaktionsfolgen. Das betrifft ganz viele Probleme gleichzeitig. Die Klimakrise, das Artensterben, die Stoffkreisläufe. Ja, und dann werfen wir so viel einfach weg. Wir haben mit jemand gesprochen, die sich hauptberuflich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt. Und zwar mit Jenny Du. Die ist Mitgründerin von der Firma Appeal Sciences in Kalifornien. Und die gehen ganz neue Wege, um dieses globale Problem anzugehen.
Worldwide, a third of the food that we grow never really has a chance to be consumed. It's lost or it's wasted. Well, we don't have enough food. We've got people going hungry. So you're just pushing the current resources, the land, the water to produce more and more.
So, ich fasse das mal kurz zusammen. Da ist ja schon wieder diese unglaubliche Zahl. Es wird der Podcast der unglaublichen Zahlen. Ein Drittel aller Nahrungsmittel, die wir produzieren, wird weggeschmissen, verloren, verschwendet. Aber auf der anderen Seite gibt es noch Hunger auf der Welt und zwar bei Millionen Menschen. Das ist natürlich ein ganz schlimmes Missverhältnis. Also wächst der Druck auf die Ressourcen wie Wasser, Land, Böden und so weiter. Der wächst immer weiter und weiter. Und die Krux dabei?
We grow actually enough for people to eat. It's just whether or not you can get it distributed, you know, in a way that makes it to everybody who needs it when they need it.
Ja, Jenny sagt, eigentlich produzieren wir ja genug, um alle Menschen zu ernähren, theoretisch. Aber ein Großteil des Problems liegt eben darin, diese kostbaren Nahrungsmittel auch zu den Menschen hinzubringen, die sie dann eben brauchen. Mann, oh Mann, ein Drittel für die Tonne. Ich wusste das ja schon mal. Wir haben ja einen ganzen Film drüber gemacht. Unsere große Geo-Story, wie wir die Welt gesund essen, könnt ihr übrigens bei RTL Plus streamen. Lohnt sich. Ja, aber die Zahlen sind immer wieder von Neuem überwältigend. Da muss man ja auch mal wirklich genau hinschauen, wo passiert denn diese Verschwendung? Ein Teil davon fällt gleich bei der Ernte an, das wird zum Teil unterpflügt oder hat einen schlechteren Preis. Ein Teil auch beim Transport, da sind die Kühlketten vielleicht nicht durchgehend oder der LKW geht kaputt, keine Ahnung. Aber auch der Handel muss vieles wegschmeißen, darüber reden wir nachher noch. Aber, und das ist echt hart, fast 60% des Food Wastes, das sind wir Privathaushalte. Wir zu Hause sind die größten Verschwender, zumindest in den Industrieländern.
Welcome to the land of plenty.
Ja, das ist ja völlig anti-intuitiv. Man denkt ja immer, große Industriebetriebe, große Handelsketten, die produzieren natürlich auch größere Müllberge. Aber das stimmt in diesem Fall halt nicht. Die größten Lebensmittelmüllbergproduzenten sind wir alle, wir Privatleute.
Genau, aber zunächst schauen wir uns mal die Verluste beim Handel an. Das ist zwar nur ein kleiner Teil, sagen wir 7% der Gesamtabfallmenge fällt bei den
Das sind, glaube ich, so um die 800.000 Tonnen pro Jahr. Die werden weggeschmissen vom Handel in Deutschland pro
Jahr. Genau. Und 800.000 Tonnen sind ja nicht wenig.
Ja, und schuld daran sind natürlich auch so ein bisschen wir alle. Denn ich meine, wollen wir ehrlich sein, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann erwarte ich, dass immer alles, was ich haben möchte, da ist. Also Tomaten, Erdbeeren, Mangos, Avocado. Zu jeder Tageszeit und auch zu jeder Jahreszeit. Und auch wenn ich erst kurz vor Ladenschluss da reinrausche, weil es mal wieder ein hektischer Tag war, auch am Samstag erwarte ich, dass immer noch das komplette Sortiment da ist. Und dann kaufe ich nur perfekte Waren. Also nichts, was einen Fleck hat, was schrumpelig ist, ein bisschen welk aussieht. Ja, und weil ich das nicht kaufe, muss der Handel das denn ja irgendwie nachher loswerden. Im schlimmsten Fall wegschmeißen.
Ja, und da hat sich schon viel getan, muss man sagen, in den letzten Jahren. Ich finde zum Beispiel so super Ideen wie Retterkisten oder Rettertüte, ne, wo man so ein bisschen angeditschte Lebensmittel zum halben Preis mitnehmen kann. Oder sogar for free, habe ich es auch schon mal gesehen. Es gibt sogar in Berlin so eine ganze Supermarktkette, die nur abgelaufene Lebensmittel verkauft. Also es tut sich da viel, aber es gibt eben jetzt auch neue und andere Ideen. Zum Beispiel eine davon wäre die Verlängerung des sogenannten Shelf Lives.
What weißt is du, was Shelf Life? What is Shelf Life?
The Shelf Life is the life in the shelf. Also das Regalleben.
It's not living in a box, it's living in a shelf.
Genau.
Okay, sag, was ist es?
Einfach die Lebenszeit, die den Lebensmittel im Supermarkt noch gut sind, also im Regal, dieses Haltbarkeitsfenster quasi verlängern.
Wir müssen uns nochmal klar machen, viele Lebensmittel, insbesondere wenn wir über tropische Früchte reden und über Avocados und all solche Sachen und Bananen, die haben ja einen weiten Weg hinter sich, weil die nicht bei uns wachsen. Und die werden also geerntet auf dem Feld, wenn sie noch nicht ganz reif sind. Sie reifen auf dem Transportweg weiter. Und damit sie nicht überreifen, muss die Logistik stimmen. Man kann diesen Reifeprozess jetzt auch nicht aufhalten, aber man kann ihn vielleicht verzögern. Und die Techniken, die dabei bisher üblich sind, traditionell natürlich schon seit der Zeit der Römer, kühlen. Heute auch gerne Plastik. Einer der Gründe dafür, warum um die Öko-Gurke immer eine Plastikhülle ist oder oft. Und jetzt die neue Idee von Lebensmitteltechnikern und Technikerinnen, ein essbarer Überzug, eine zweite Haut. Und genau das ist das sogenannte Coating. Und das könnte Lebensmittel länger frisch halten, ohne die Nebenwirkung. Jenny beschreibt das so.
To combat food waste was our really original inspiration. And to do that in a way that uses materials that are already found in nature, that mimics how plants protect themselves in order to maintain some of that quality and life after harvest.
Life after harvest. Das hört sich schon fast an wie eine Religion,
ja,
oder?
Es
wie
gibt
aus der Bibel.
Ein Leben nach der Ernte.
Ja, nicht nur nach dem
genau,
Tod, sondern
Amen.
Auch nach der Ernte. Amen. Ja. Jenny sagt, sie wollten das Food Waste bekämpfen und haben sich dabei von der Natur inspirieren lassen. Das ist ja oft eine gute Idee. Sie wollen also nachmachen, wie die Pflanzen sich eigentlich selbst schützen und das nur verbessern. Um das zu verstehen, wie funktioniert eigentlich Reife bei diesen Pflanzen, bei diesen Früchten und beim Obst, liebe Frau Dr. Botanikerin?
Ja, sehr gerne. Also nach der Ernte, im Business nennt man das Post-Harvest, laufen die Lebensprozesse dieser Früchte einfach weiter. Die Atmung und Pflanzenhormone sowie Ethylen verursachen das Weichwerden, die Süßezunahme und Farb- und Aromaänderungen. Und man unterscheidet hier übrigens in klimakterische und nicht klimakterische Früchte.
Das gibt's auch bei Obst?
Klimakterium, Wechseljahre, ja, da kenne ich mich auch super aus.
Die Wechseljahre von Früchten und Obst. Okay, wer hätte das gedacht?
Ja, also klimakterische Früchte, die reifen im Supermarkt oder Lager oft stark nach. Zum Beispiel Bananen. Aber nicht klimakterische Früchte wie Orangen, die müssen reif geerntet werden oder relativ reif. Ne? Wenn du eine grüne Orange erntest, wird sie nicht mehr orange. Deswegen ist da quasi der Handlungsspielraum kleiner. Was passiert dann in den Früchten? Enzyme bauen die Zellwände ab. Die Zellwände bestehen aus Pektin und Zellulose. Dann bauen sie noch Reservestoffe ab. Das macht die Früchte zunächst erstmal zart und saftig, also richtig reif, führt aber bei fortgesetzter Aktivität zu Matschigkeit.
Tja, und dann hat man Fruchtfliegen in der Küche.
Lecker. Viele Faktoren spielen da übrigens eine Rolle. Der Wasserverlust, die Temperatur, das Luftmilieu, also ist da Sauerstoff oder mehr Kohlendioxid in der Atmosphäre, ist da Ethylen in der Umgebung, die bestimmen, ob die Reifung kontrolliert abläuft oder in eine schnelle Überreife kippt.
Okay, ich sag's mal einfach. Coating, das bedeutet nichts anderes. Man versucht, das Wasser drinnen zu halten und den Sauerstoff draußen. Man will die Zellatmung reduzieren. Dadurch bleibt dann das Obst oder das Gemüse knackig, welkt nicht so rum und schrumpelt nicht traurig im Regal dahin.
Ja, so kann man das sagen. Und dabei kommen eben verschiedene Substanzen zum Einsatz. Pflanzliche Fette oder auch Zucker und pflanzliche Öle, sogenannte Zuckerester. Und ganz neu versucht man auch Coatings aus Proteinen zu entwickeln.
Ich habe neulich auch mal was von Fischhaut gelesen, die man jetzt um Obst und Gemüse ziehen kann. Ist
ja,
das eine
stimmt.
gute Idee?
Ja, genau. Gelatine, die aus Fischhaut gewonnen wird. Kann
und
man
schmeckt das dann auch so? Also habe ich dann eine Banane mit Fischgeschmack?
Fischelt. Nein, das fischelt wohl nicht. Und das ist aber auch noch nicht in der Marktreife. Da gibt es jetzt ein paar Startups, die das versuchen. Für jede Frucht muss so ein Coating auch neu entwickelt werden. Das ist sehr aufwendig.
Weil jede Frucht das für sich biologisch ein bisschen anders macht, muss man das bei jeder Frucht dann auch nachempfinden und bauen.
Genau, also was für die Avocado funktioniert, funktioniert nicht für die Zitrone. Das versuchen verschiedene Firmen, zum Beispiel auch die Firma Appeal Sciences in Kalifornien, die Jenny eben mitgegründet hat. Die forschen daran herum und die haben schon viele solche Coatings bis zur Marktreife gebracht.
All plants have some kind of skin or peel. And the purpose of that is just like what our skin does for us. It helps retain moisture, prevents oxidation and exposure to the elements. And so what the Appeal product does is it really looks at what are those plant peels made of. They are these fatty acid building blocks. And so we repurpose those kinds of materials on the surface. We apply them to the surface of fruits and vegetables to do the same thing, to help reduce moisture loss and slow down oxidation.
Ja, sie sagt, jede Frucht hat ja eine Schale, die meist auf Fettsäuren beruht. Und das Appeal Coating benutzt genau eben diese natürlichen Materialien, also genau solche Fettsäuren. Sie überziehen dann die Früchte damit oder das Gemüse logischerweise, um Wasserverlust und Oxidation zu verlangsamen. Sag mal, Sabine, hast du eine Ahnung, wie viel verschiedene Coatings haben die schon so am Start?
Ja, die haben schon über 30 verschiedene Coatings am Start, aber nicht alle davon sind eben schon zugelassen für den Einsatz. Diese Schicht ist also quasi ein Abbild der Cuticula, das ist die natürliche Pflanzenschale.
Heißt das nicht bei Insekten so?
Ja, Cuticula heißt einfach Außenschale, also bei Pflanzen ist das aus Wachs meistens.
Und ist was Dünnes, ganz dünn, außenrum.
Was ganz Dünnes, man sieht das gar nicht, man schmeckt das auch nicht. Woher kommt das Zeug? Das Ganze soll ja natürlich nachhaltig sein und wird aus pflanzlichen Restmaterialien wie so Fruchtfleisch oder Schalen oder Samen hergestellt und aktuell zum Beispiel aus Trester aus der Weinherstellung.
Ach so, aus Lebensmittelabfällen, wenn man so will. Essbar, gesundheitlich unbedenklich und kompostierbar. Das klingt alles fast schon perfekt. Der Zusatzstoff E47 ist übrigens keine schlimme Chemie, sondern der ist bereits als Emulgator zugelassen und das ist genau das. Aber bisher ist das alles nur erlaubt für Früchte, deren Schalen nicht gegessen werden. Also zum Beispiel Ananas, Avocados, Bananen oder Kokosnüsse. Und das funktioniert eben noch nicht für Früchte, wo man die Schale mit isst, bisher.
Aber was wirklich erstaunlich ist, wir wollen ja jetzt wissen, was bringt das alles? Die meisten Früchte mit solchen Coatings haben eben ein doppelt so langes Shelf Life, da ist es wieder. Also eine doppelt so lange Haltbarkeit. Und da sind wir wieder bei der noch nicht, zu spät, Avocado.
Avocados has been the most illustrative example. Instead of having maybe 1 or 1.5 days where it's that perfect ripeness, you can stretch that out to have 4 days.
Ja, dann funktioniert zwar der alte Avocado-Witz nicht mehr, aber Jenny sagt, sie können durch diese Umhüllung das Reifefenster verdoppeln. Eben von diesen 1 bis 1,5 Tagen, wo man diese perfekte Avocado-Reife hat, auf 3 oder 4 Tage.
Ist ja auch wirklich fies, die Avocado, ne? Oh. Sie liegt, wächst ewig, liegt ewig rum, ist ewig zu hart und dann hat sie nur einen Tag die richtige Reife. Naja, gut. Okay, und das bedeutet ja dann aber auch, wir müssen viel weniger wegschmeißen und das ist wirklich Good News. Für uns daheim, aber auch für die Supermärkte. Weniger Ausschuss durch die Überreife im Regal, längere Verkaufsfenster und bessere Planbarkeit entlang der Lieferkette. Das wirkt wirklich. Das bringt eine Menge für unsere Welt.
New technologies for a better tomorrow.
We were able to see a reduction by 50% of the waste in that avocado category with retailers. And it was surprising just how consistent that was in the different places where we ran the trials, both in the US and also in the European Union.
Okay, also die Studien, beschreibt Jenny, sowohl in Europa als auch in den USA zeigen, dass die Avocado-Verschwendung um 50% reduziert werden kann. Tja, und ich finde, das ist ein ganz großer Hebel. Denn wir haben ja mal, Folge 9 war es, glaube ich, von der Kettenreaktion, haben wir ja mal beschrieben, wie Avocados so produziert werden. Die Avocado ist dann ökologisch wirklich, sagen wir mal so, ein problematisches Produkt. Und wenn man da was einspart, dann hat das einen dicken, großen, langen Hebel, um die Umwelt zu schützen.
Genau. Und ein anderer Aspekt von diesen Coatings, es geht eben auch um Müllvermeidung. Wir haben ja oft das Thema, dass die Lebensmittel ganz viel in Plastik verpackt sind. Mich regt das immer auf, aber andererseits, so verpackte Lebensmittel sind öfter eben länger haltbar und das ist dann eben auch wiederum gut für den Öko-Fußabdruck. Aber so ein Beispiel, was ja immer gern zitiert wird, sind die Plastikgurken. Ne?
Die Öko-Gurke, die in Plastik eingeschweißt ist. Macht viele sauer, mich auch.
Ja, wir reden von diesen Salatgurken in diesen Schrumpfschläuchen, ihr kennt. Das ist zwar ätzend, aber wenn man so Studien macht in Supermärkten, dann stellt man fest, man muss 30% weniger Gurken wegschmeißen, wenn die mit Plastik umhüllt sind.
Tja, und da ist dann schwer zu entscheiden, was hier das kleinere Übel ist. Aber hier wäre ja jetzt eine Lösung mit Appeal und anderen Ideen dieser Art, könnte man Plastik eigentlich komplett ersetzen, zumindest in solchen Fällen.
Sometimes the cucumbers are wrapped in a plastic, like a shrink wrap. You can replace that plastic and have equivalent life. So that plastic is there again to help reduce moisture loss, for example, help slow down oxidation. And so we can do a direct swap for that.
Also, Plastik reduziert den Wasserverlust und die Oxidation. Appeal kann das 1:1 ersetzen. Und die Fallstudie mit Gurkenproduzenten hat gezeigt, man kann in Deutschland viele, viele, viele Tonnen Einwegplastik pro Jahr einsparen, die sonst eben auf Deponien oder irgendwo in der Umwelt landen würden. Und die Haltbarkeit mit diesen Appeal-Hüllen, mit dem Überzieher für die Banane oder die Avocado oder die Gurke, ist ähnlich gut wie Plastik, nur eben ohne Plastik. Ich liebe Plastik ohne Plastik.
Ja, ist doch super. Aber es hängt tatsächlich stark vom Produkt ab. Diese Coatings werden eben jetzt meist bei Obst und Gemüse eingesetzt, die ohnehin lose verkauft werden, also Orangen, Bananen, Avocado. Das heißt also, der Effekt bei der Plastikmüllvermeidung ist eher ein kleiner. Es geht tatsächlich eher um die Vermeidung von Food Waste.
Und das ist ein großer Hebel. Wenn ihr euch jetzt gerade fragt, das hört sich ja alles ganz cool an, kann ich eigentlich solche Avocados mit doppelt so langem Reifefenster eigentlich schon kaufen oder Orangen, die nicht so schnell verschrumpeln? Gibt's die schon? Haben wir Jenny auch gefragt.
We work exclusively with Etika in the German market. Etikas was an early supporter of our entrance into the European market, and I think there's a shared vision for what the power of giving more time to fresh products can really mean.
Jenny sagt, sie arbeiten in Deutschland zum Beispiel mit Edeka zusammen. Die haben ja ihren Start in Europa auch früh unterstützt, diese Lebensmittelketten. Auch andere Lebensmittelhändler arbeiten an solchen Technologien, aber Apil hat halt diesen Partner. Und warum machen Supermarktketten sowas? Naja, ist ja klar, auch die haben ein Interesse daran, frische Produkte länger haltbar zu machen. Und der größte deutsche Lebensmittelhändler hat dann natürlich, ich habe es letztes Mal schon gesagt, auch den längsten, also den größten Einfluss und den längsten Hebel.
Ja, es gibt eben verschiedene Coatings, aber das speziell das von Apil Sciences ist schon im Handel ausgerollt in tausenden Supermärkten. Und in diesen Supermärkten sind zum Beispiel ein Viertel aller Avocados und Zitronen so beschichtet und die Hälfte aller Orangen und Mandarinen.
Und dieses Coating, nochmal jetzt zurück in die praktische Welt, in unsere Küche, das pulst du ja einfach mit ab.
Also, ne? Das spürst du gar nicht.
Das spürst du gar nicht.
Das ist so dünn, hauchdünn, genau. Das geht mit der Schale einfach
weg. Und jetzt soll es in Zukunft aber noch besser werden. Man soll das Zeug einfach mitessen. Also dann, wenn es auf Früchten eingesetzt wird, die man nicht pellt und pult. Also sagen wir mal eine Erdbeere oder eine Himbeere. Das würde auch schon gehen technisch, aber noch stehen die Bürokraten der EU davor, das noch nicht erlaubt. Aber ich fände es eigentlich super, denn ich meine, Himbeeren, wie oft zermatschen die uns in der Küche? Unsere Kinder greifen da rein mit ihren Händen, ziehen sich zwei raus und drücken vier platt.
Ja, und da ist ja eine Schimmlige drin, wenn du sie erst gekauft hast. Also da ein bisschen mehr Zeit zu gewinnen, damit wäre wirklich viel gewonnen. Ja, wie gesagt, also es sind schon verschiedene Coatings, haben Zulassungsanträge bei der Europäischen Kommission. Wir gucken mal, wie lange die da braucht.
The bad news is time flies. The good news is you're the pilot.
Noch mehr Lebensmittel als im Handel, über den haben wir jetzt ja gerade gesprochen, noch mehr Lebensmittel werden bei uns zu Hause verschwendet, also in den Privathaushalten.
Ja, und das ist besonders doof, weil die Hälfte davon ist eigentlich noch essbar. Da geht es um Lebensmittel, die wir wegwerfen, weil wir finden, sie sind jetzt zu alt oder schon verfallen, darüber reden wir gleich noch. Oder ich habe es irgendwie falsch eingekauft und zu viel gekocht und es ist irgendwie übrig geblieben oder schlecht geworden.
Besonders doof ist diese Verschwendung natürlich bei tierischen Produkten, Käse, Milch, Fleisch, sowas, weil der ökologische Abdruck dieser Lebensmittel natürlich besonders groß ist.
Ja, die Herstellung war besonders aufwendig, besonders ressourcenintensiv.
Und um zu zeigen, wie man anders mit Lebensmittelabfällen umgehen kann, haben wir halt diese Riesenparty in Berlin gefeiert, auf der Friedrichstraße, organisiert zusammen mit unserem Partner WWF. Ich mach mal jetzt den Reporter von früher, ich war ja früher beim Radio. So, und wir schalten jetzt live auf die Friedrichstraße in Berlin.
Ich möchte jetzt ganz offiziell, und zwar in dieser Sekunde, unser großes Event hier in Berlin auf der Friedrichstraße restlos genießen, für eröffnet erklären. Und zwar genau jetzt.
Okay, live war es natürlich nicht, aber es war ein krasses Experiment. Am Vortag haben wir überall weggeschmissene Lebensmittel eingesammelt, in der Großmarkthalle, in Supermärkten.
Wir waren sogar Containern, voll illegal oder halblegal, keine Ahnung, aber was da zusammenkommt, ne?
Ja, irre, das ist wirklich irre. Und es ist ja so, wenn eine Frucht auch nur eine Delle hat, dann wird gleich die ganze Palette im Supermarkt weggeschmissen. Ein Knick in der Schokolade, eine Delle in der Dose, ein Riss in der Tüte, also solche Kleinigkeiten machen Essen völlig unnötig zu Abfall.
Aber nicht an diesem Tag. Wir hatten über 200 Freiwillige, die auch die ganzen Tische aufgebaut haben und mitgeholfen haben zu kochen und zu sortieren. Und wir hatten viele Aktionsköche am Start, die uns geholfen haben. Unter anderem den Nachhaltigkeitskoch Tore Hildebrand.
Wir haben 2.500 Liter Weidemilch gerettet. Die ist schon 5 Tage überlagert, mindestens haltbar. Die ist super in Schuss. Wir haben 70 Kilo rote Paprika gerettet. Das heißt, sie werden die schön abrösten und eine rote, feurige Paprikacreme in die Pasta dazu geben. Das passiert morgen mit meiner Crew. Und die freuen sich sicherlich schon drauf, 100 Kilo Pasta zu kochen. Und ich auch.
Das war wirklich eine crazy Challenge. Also mal fürs Größenverhältnis. Wir haben da jetzt nicht irgendwie dreimal Nudeln mit Lebensmittelmüllsoße gemacht, sondern wir haben 1.000 3-Gänge-Menüs aus geretteten Lebensmitteln produziert und alle gleichzeitig serviert. Das war wirklich, wirklich groß.
Was Tore da gerade erwähnt hat, ist tatsächlich ein großes Problem und auch ein großes Missverständnis. Das Mindesthaltbarkeitsdatum.
Ich gehe so steil. Das erste Missverständnis, das Mindesthaltbarkeitsdatum ist kein Verfallsdatum. Das sind völlig verschiedene Dinge. Das Mindesthaltbarkeitsdatum sagt nur, garantiert vom Hersteller bis zu diesem Datum sieht das Produkt genauso aus wie im Moment der Auslieferung. Ob das noch genießbar ist, darüber sagt dieses Datum gar nichts. Also es wird auch gerade in der EU diskutiert, ob es nicht viel sinnvoller wäre, ein Verzehrdatum festzulegen. Also es wäre viel, viel sinnvoller. Ich sage mal ganz pauschal, vergesst das Mindesthaltbarkeitsdatum auf den Lebensmitteln. Macht es so wie die vielen Generationen vor uns. Fasst das Essen an, guckt es an, riecht daran, probiert es und wenn es gut ist, könnt ihr es essen. Vergesst dieses blöde Datum, das wirklich viel Schaden für den Umweltschutz anrichtet.
Ja, dann guckt erstmal, ist da irgendwas verschimmelt dran, ist es lätschig. Das ist der erste Sensor, zweite ist riechen, fühlen. Und wenn das alles okay ist, dann probiere ich das.
Und das müssen wir ein bisschen wieder lernen in der Küche, oder? Also, dass wir mal unseren Sinnen vertrauen.
Ja, ich meine, meine Großeltern, deine Großeltern hatten das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht. Und sie haben überlebt. Und jetzt haben wir das Datum seit über 40 Jahren und wir verlernen unseren Sinn zu vertrauen. Ich sage immer, sehr, sehr konservativ gewählt, dieses Mindesthaltbarkeitsdatum.
Ja, ja. Ja, die englischsprachigen Länder machen es, glaube ich, auch besser. Da heißt es doch immer best before. Also positiv formuliert, davor ist es noch besser zu essen, aber danach ist es immer noch gut. Es gibt zum Beispiel auch viele Lebensmittel, die sind quasi ewig haltbar, sowas wie Honig oder Zucker oder Lieblingsbeispiel Salz.
Ey, Salz.
Da ist es Millionen Jahre lang im Fels, im Himalaya und dann wird es gefördert und steht im Supermarkt und soll angeblich nur noch ein Jahr haltbar sein. Das ist natürlich Quatsch, Leute. Teilweise sind die Lebensmittelproduzenten natürlich verpflichtet, da irgendwas drauf zu schreiben.
Das ist aber wissenschaftlich betrachtet totaler Quatsch. Wirklich, ja. Quatsch. Und mit der Party in Berlin wollten wir jetzt ein Zeichen setzen. War ein bisschen knifflig. Wir wussten ja auch nicht, kommen überhaupt genug Leute. Ne? Ich meine, wir haben die Friedrichstraße gesperrt.
Mann, oder regnet es und hat gar keiner mitgekriegt.
Ja, und reicht was das Essen und so. Aber dann ist ein richtiges Straßenfest draus geworden.
Guten Appetit. Wer hat noch nicht? Wer braucht noch? Alles aus geretteten Lebensmittel. Man muss es nicht wegschmeißen. Guten Appetit.
Dankeschön.
Ich habe 5 Jahre als Student in der Kneipe gekellnert. Geht noch. Wer hat denn hier noch Hunger?
Diese Käsebälle, die sind eine Sensation.
Wir sind so glücklich, dass Sie unser Vorkoster sind. Da kann uns nichts mehr passieren.
Vorher schon mal Abfall gegessen? Ihr wisst, dass ihr Abfall esst, ne?
Ja, ja.
Keine Hemmung?
Keine Hemmung.
Komisches Gefühl, so gerettete Lebensmittel zu essen? Nachtisch gibt's auch noch. Wenn nicht, weglaufen.
Mann, und an diesem Tag haben wir 7,5 Tonnen Lebensmittel gerettet und damit viele Tonnen Treibhausgase und Millionen Liter Wasser gespart. Ja, am Ende hat sogar für 1200 Menüs gereicht. 3 Gänge, 1200 Mal. Und es war tatsächlich super lecker. Wir haben es ja auch probiert. Oh, diese Käsebällchen, weißt du noch? Noch wichtiger als dieses Event ist natürlich die Message, die an dem Tag hoffentlich viele Menschen mit heimgenommen haben und ihr heute auch. Weniger wegschmeißen ist das Beste, was wir alle sofort für unsere Erde tun können.
Ich liebe dieses Beispiel. Keine neuen Gesetze, kein Verzicht, keine komischen, das darf ich und das darf ich nicht Debatten. Und man spart sogar noch Geld dabei. Also, managt euren Kühlschrank anders, kauft ein bisschen schlauer ein, guter Einkaufszettel. Food Waste ist ein riesiger Hebel.
Jetzt haben wir ganz vergessen, eine Kettenreaktion zu machen.
What?
Ja, also los, vor dem Schluss bitte eine schöne Kettenreaktion.
Okay, ich versuche mal, alles in einer Kettenreaktion zusammenzufassen. Weltweit wird ein Drittel aller Lebensmittel weggeschmissen, also über 1 Milliarde Tonnen pro Jahr. Jede Tonne, die wir nicht wegschmeißen, müssen wir weniger produzieren. Und das bedeutet, wir brauchen weniger Fläche, weniger Böden werden belastet. Es bedeutet weniger CO2-Emissionen, weniger Klimawandel. Wir sparen dadurch Wasser, wir verschwenden weniger Pestizide, setzen weniger Dünger ein. Und das Ganze ist gut für die Böden und die Gewässer. Und die Natur hat mehr Raum, um wieder Natur zu sein. Und am Ende sparen wir sogar noch Geld. Yeah!
Und wir dürfen ja nicht vergessen, die Art und Weise, wie wir unsere Lebensmittel produzieren, ist wirklich eine der größten Herausforderungen und eine der größten Chancen. Und wenn wir das in den Griff kriegen, dann wird vieles gut.
Und weil wir dafür keine neuen Gesetze brauchen, können wir auch optimistisch sein, dass wir das selber in den Griff kriegen. Ich sag's ja immer, es gibt zum Optimismus keine sinnvolle Alternative. Das war die Kettenreaktion für heute.
Liked uns, abonniert uns, schickt uns wie immer eure schönen Kommentare. Ja, und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Das war die Kettenreaktion.
Audioproduktion und Sounddesign.
Stefan Strüber.
Die Kettenreaktion ist eine unabhängige Produktion von uns.
Sabine und Dirk Steffens.